MENA Watch, der Talk.
Lieber Herr Lehrer, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie heute hier zur Verfügung stellen. Wir befinden uns im Direktionszimmer des Zentralrats der Juden.
Darf ich korrigieren?
Bitte.
Direktoriums.
Direktoriums. Ja, ist tatsächlich ein Unterschied. Das eine ist ein Gremium und das andere ist nur einer. Genau, also im Direktoriumsraum im Leo-Beck-Haus in Berlin-Mitte. Und ich wollte ganz kurz den Weg skizzieren von Ihnen hierher, an dieses, in dieses Gremium. Sie sind seit 2014 Vizepräsident des Zentralrats der Juden mit einem Platz als Delegierter der jüdischen Gemeinde Köln. Also sie nennt sich Synagogengemeinde. Dort in Köln sind Sie seit 1987 Mitglied des Gemeinderates und seit 1995 Vorstandsmitglied. Sie haben da so klassisch eine jüdische Karriere gemacht innerhalb der jüdischen Welt, indem Sie erst Madrich waren, also so ein Jugendleiter für Jugendliche im Jugendzentrum. Dann haben Sie ein Ferienlager organisiert und für die ZWST, also die Zentralwohlfahrtsstelle. Und schließlich sind Sie zum Leiter der Jugend- und Erziehungskommission der ZWST aufgestiegen. Und seit 2000 auf Vorschlag von Paul Spiegel damals, Vorsitzender bis heute. Sie haben also mehrere Hüte auf. Aber wir fangen mal mit dem Zentralrat an. Können Sie sich noch erinnern an das erste Mal, an dem Sie im Zentralrat teilgenommen haben?
Ja, Sie kommen, ich glaube, das war in Frankfurt, wo das Direktorium, glaube ich, am häufigsten getagt hat. Zweiter Schwerpunkt ist Berlin und das war es dann schon auch selten mal in anderen Städten. Das ist eher die Ausnahme. Und wenn Sie wissen, Sie sind der Neuling, Sie kommen vor die Eingangstür und da steht ein Schild mit Ihrem Namen drauf, das nehmen Sie sich und dann gucken Sie sich erstmal im Raum um, wo kannst du dich denn jetzt hinsetzen? Und man ertappt sich dann dabei, oh, der günstigste Platz ist natürlich hier am Kopf, aber da ist leider schon besetzt, da stehen schon Schilder. Also diese Befangenheit, die einen dann ergreift, so simple Dinge, wo setzt du dich hin? Am liebsten natürlich neben jemand, den du kennst, mit dem du zwischendurch was austauschen kannst und so. Also das erinnere ich mich, waren meine ersten Gefühle, als ich diesen Raum betrat. Und dann auch die Arbeitsweise war etwas, was ich vom Gemeinderat aus Köln schon prinzipiell kannte, was ich auch in sehr ähnlicher Form von der Berichterstattung der Zentralwohlfahrtsstelle kannte. Aber beim Zentralrat war es vor allen Dingen so, dass der Schwerpunkt beim Präsidenten lag. Später dann die Präsidentin. Aber das war etwas Neues. Ich kannte aus Köln, da haben wir 3 oder 4 Vorstandsmitglieder und da wurde das halbwegs gleichmäßig verteilt. Einfach, wer hat die Angelegenheit bearbeitet, der hat davon berichtet. Zentrierte des Zentralrats, dass der Präsident im Prinzip alle Dinge berichtet und die Präsidiumsmitglieder dann nur noch, ich sag mal, sehr spezielle Sachen aus ihrem Bereich ergänzen. Das war etwas Neues für mich. Aber das war so der, glaube ich, der erste Eindruck, diese Gefühle, dass man nicht so richtig weiß, wo man hingehört.
Was sind denn jetzt genau die Aufgaben, die der Zentralrat erledigt?
Also wenn Sie die beiden Dachorganisationen der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland betrachten, dann ist das der Zentralrat und die Zentralwohlfahrtsstelle. Es lässt sich relativ simpel mit den Wörtern sozial und politisch beschreiben. Also alles, was annähernd was mit sozialer Arbeit zu tun hat, gehört in den Bereich der Zentralwohlfahrtsstelle. Alles, was im Entferntesten etwas mit Politik zu tun hat, gehört in den Bereich des Zentralrats der Juden. Um ein Beispiel zu geben, als damals von heute auf morgen ein Gerichtsurteil, wie immer, alles Böse kommt aus Köln, was die Beschneidung angeht, dann bedurfte es keinerlei, wie soll ich sagen, Abstimmung zwischen ZVSD und Zentralrat. Wer übernimmt das? Das war vollkommen klar. Da kümmert sich der Zentralrat drum und hat es auch in hervorragender Art und Weise gelöst. Und umgekehrt, Dinge, die mit der Grundsicherung zusammenhängen, mit dem Aufenthaltsrecht unserer ukrainischen jüdischen Menschen, die als Flüchtlinge hierher kommen, da kümmert sich die ZWSD drum und die Detailabsprachen führt oder regelt dann auch die ZWSD.
Das heißt, Sie als Person sind ja dann in beiden Gremien vertreten. Ist das immer so oder ist das jetzt außergewöhnlich durch Sie entstanden?
Nein. Wenn Sie so mögen, er ist nicht wirklich in der Hinsicht mein Vorbild gewesen. Er war mein Vorbild, aber nicht wirklich in der Hinsicht, ist Paul Spiegel schon gewesen. Bei dem war das sehr ähnlich. Er war Vizepräsident des Zentralrats und war Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle. Ich glaube, das ist etwas, was beiden Organisationen zugutekommt. Und ich glaube, es ist auch richtig, als Paul Präsident wurde, dass er das Amt des ZWSD-Präsidenten abgegeben hat und nicht beides als Präsident geführt hat. Ein Zentralratspräsident muss in der Beziehung unabhängig sein. Aber ich glaube, für die normale Arbeit ist es ein großer Vorteil, wenn eine Person in beiden Organisationen vertreten ist, beziehungsweise die Geschicke mitlenkt.
Wie viele Gemeinden betreut denn der Zentralrat? Also das sind sicherlich alle Gemeinden, die es in Deutschland gibt. Wobei ich nicht weiß, ob tatsächlich jede kleine Gruppe, die sich als Gemeinde empfindet, auch als Gemeinde anerkannt ist.
Also Sie legen den Finger genau auf den wunden Punkt. Wir haben mal gezählt und haben gesagt, das, was wir als Gemeinde einschätzen, das sind nicht die Mitglieder im Zentralrat, haben wir ungefähr 107 Gemeinden. Das dürften wahrscheinlich jetzt schon wieder 3, 4 weniger sein. Also in meinen Gesprächen, in meinen Vorträgen, in meinen Reden spreche ich immer von knapp über 100 Gemeinden, die wir haben. Sie denken bitte dran, dass die meisten dieser 100 oder über 100 Gemeinden in Landesverbänden zusammengeschlossen sind und nur die Landesverbände Mitglied im Zentralrat beziehungsweise der Zentralwohlfahrtsstelle sind. Und es bleiben dann nur noch die Großgemeinden oder mittleren Gemeinden, die selbstständig schon seit langem agieren, meistens auch schon aus der Vor-Shoah-Zeit.
Also ich weiß zum Beispiel, in Potsdam gibt es 6 jüdische Gemeinden, wobei die Gesamtzahl der Mitglieder, glaube ich, über 50 nicht hinausgeht. Das ist so eine interessante Konstellation. Die werden sich jetzt die neue Synagoge teilen. Also ist das jetzt so, dass da alle 6 im Zentralrat sind oder nur eine?
Nein. Nein. Wenn Sie sich diese Geschichte in Potsdam anschauen, dann hat das, wie soll ich sagen, über die Jahre, fast ein Jahrzehnt, diese Streiterei, dieser Dispute zwischen den Gemeinden und hat auch immer was mit Menschen zu tun, andauert. Dann ist es so, dass sie haben dort 2 wesentliche Gemeinden und die, wenn Sie mich fragen, von der Ausrichtung, von der Grundhaltung fast identisch anzusehen sind. Aber wie es so ist, nach einem Jahrzehnt ist schwierig, die wieder zueinander zu bringen. Sie haben dort Gemeinden, die aus 50 Mitgliedern bestehen, die ganz klar sagen, also wir sind nicht so sehr der religiöse Zusammenschluss, wir kümmern uns mehr um die Pflege der Menschen. Und wenn sie dann nachhaken, dann stellt sich raus, dass die auch was mit einer Pflegeeinrichtung zu tun haben und so. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich sag mal, tatsächliche Gemeinden haben sie 4, 5, die eine Art Gemeindeleben führen, entsprechend ihrer Größe.
Wie viele Mitglieder, also deutsche Juden in Deutschland gibt es ungefähr?
Also Sie haben heute knapp unter 100.000 registrierte Mitglieder in den Gemeinden und Landesverbänden. Wir waren schon mal darüber oder deutlich darüber, aber wie so viele Organisationen schrumpfen die Gemeinden. Warum schrumpfen sie? Dazu muss man sich anschauen, wie der Zuzug von jüdischen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, GUS-Staaten, wie sie es nennen mögen, wie das funktioniert hat. Wir sind jetzt, sage ich mal, 35 Jahre etwa danach. Lassen Sie uns in drei Schritten einteilen. Dann haben Sie in der ersten Dekade junge Familien, Familien mit kleinen Kindern, mit Jugendlichen, die hier zu uns nach Deutschland gekommen sind, die wunderbar den Altersdurchschnitt der Gemeinden, der Landesverbände abgesenkt haben. In den zweiten 10 Jahren begann der Nachzug, Zuzug von Oma und Opa. Also nachdem klar war, der Sohn, die Tochter mit den Enkeln würde nicht zurückkommen, nach Russland oder Weißrussland, wohin auch immer, dann haben sich die Großeltern gesagt, dann machen wir uns auch auf den Weg. Natürlich auch aus dem Beweggrund, weil sie von den Kindern gehört haben, wie gut, ich sag mal, unsere Sozialsysteme, unser Gesundheitssystem und all diese Dinge sind, wie das wirklich gut funktioniert. Dieser Zuzug von Oma und Opa hat natürlich den Altersdurchschnitt wieder gehoben. Und der dritte und letzte Schritt ist dann quasi ein Zuzug von Oma und Opa, die überhaupt keine Kinder, keine Familienangehörige hier haben. Die aber, weil sie gehört haben, Deutschland ist, nennen sie es vielleicht, das zweite oder dritte Land von Milch und Honig, dass sie ihre Gesundheit besser versorgen können, wenn sie hier leben, als in ihrer alten Heimat. Und so sind dann noch mehr ältere Menschen zu uns gekommen und dann ist der Altersdurchschnitt nochmal angewachsen. Das bedeutet, dass diese Generation heute ausstirbt. Bedeutet, da weniger Geburten zu verzeichnen sind, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, führt das dazu, dass viele Gemeinden schrumpfen. Wenn Sie an meine Heimatgemeinde denken, ist das entsprechend. Wir haben deutlich weniger Zuwachs durch Geburten, durch Zuzug oder so, als Menschen sterben.
Wie viel sind in Köln? Wie viele Mitglieder?
Wir sind jetzt auch gerade unter 4.000 gerutscht.
Okay. Es gibt ja noch die Zahlen der israelischen Juden, die hier nach Deutschland gekommen sind, die aber im Dunkeln liegen, weil sie sich nicht registrieren in den Gemeinden. Also da schätzt man immer ungefähr.
Also wenn Sie hier an Berlin denken, gab es ja die Zahl 30.000. Mhm. Der Berliner Senat sagt, also es sind allerhöchstens 10.000, weil das sind in etwa die Menschen, die sich als Israelis hier gemeldet haben. Und dass 20.000, ich hätte beinahe gesagt, in der Illegalität hier leben, das vermag ich nicht zu glauben. Also ich kann der Zahl 30.000 nicht trauen oder traue ihr nicht. Lassen Sie es 10, lassen Sie es 15.000 sein in Berlin. Wir in Köln sprechen als Beispiel, weil Köln auch so eine Medienstadt ist, die für Israelis interessant ist, von 2.000, 2.500.
Gibt es vom Zentralrat da Programme, Projekte, um den innergemeinschaftlichen Zusammenhalt zu fördern oder auch die Israelis reinzuholen in die Gemeinden, weil die relativ auf Abstand sind?
Also der Zentralrat hat kein spezielles Programm für Israelis. Was wir haben, ist auf der Gemeindeebene, auf der Landesverbandsebene, dass sie Programme haben. Der Zentralrat hat da kein wirklich spezielles Programm. Das obliegt den Landesverbänden und den Gemeinden. Da gibt es vor allen Dingen bei den großen oder mittleren Gemeinden, wo sie auch eine essentielle Anzahl von Migranten aus Israel haben, Programme, die versuchen, die Israelis an die Gemeinde heranzuführen. Wir in Köln haben so ein Programm, aber das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Für die Israelis ist es völlig normal, an jeder Ecke haben sie quasi eine Synagoge, auch in Tel Aviv. Das heißt, wenn sie Kaddisch sagen wollen, wenn sie Bar Mitzwa machen wollen, dann gehen sie einfach Samstag früh in die Synagoge und dann kümmert man sich um sie und dann ist das erledigt. Dass man sich registrieren muss, dass man sich voranmelden muss, damit man das Kind ein bisschen ausbildet und so weiter, das ist für die schwer nachvollziehbar. Diese Israelis melden sich meistens, wenn sie den Kindergartenplatz brauchen oder wenn es effektiv um Bar oder Bat Mitzwa geht, dann kommen sie zur Gemeinde und selbst dann ist dieser formelle Schritt, Mitglied zu werden, für die recht schwierig.
Wir haben ja im Augenblick einen Anstieg des Antisemitismus zu verzeichnen. Und viele Außenstehende denken, das hat jetzt aktuell was mit diesem Konflikt Hamas-Israel zu tun. Aber diese aggressiven pro-palästinensischen Demonstrationen gab es schon häufiger. Die gab es schon 2014, als auch wieder ein Konflikt mit Gaza war. Und auch vorher schon. Das ist so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen aus der Erinnerung. Aktuell sind ja die jüdischen Gemeinden oder sagen wir mal die jüdischen Menschen davon geschockt, wie wenig Unterstützung es gibt oder sagen wir sogar Widerspruch aus dem Bereich Akademiker, Linke, Künstler. Da wundert man sich, dass solche Menschen, die man ja eigentlich als kulturell, also einigermaßen fit einstuft, solche Briefe verfassen und unterschreiben und das ist also alles sehr erstaunlich. Was sich natürlich auch zeigt, ist, wie wenig Hintergrundwissen vorhanden ist. Denn Israel für die Lage der Palästinenser ausschließlich verantwortlich zu machen, ist natürlich blanker Quatsch. Es gibt die Weltgemeinschaft und es gibt die UNRWA, die Flüchtlingsorganisation. Und da frage ich jedes Mal, 75 Jahre Menschen in Lagern. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist so. Und das ist nicht die Schuld von Israel. Also da denken eben viele drüber, eben nicht darüber nach. Jetzt möchte ich wissen, im Zentralrat, die jüdischen Menschen sind tatsächlich verängstigt. Man hört das immer wieder. Sie gehen nicht mehr hin, geben ihre Kinder nicht gerne in die Schule. Sie bringen sie dorthin. Sie haben Angst, zur Synagoge mit der Kippa auf dem Kopf zu gehen. Wie ist das? Was tut der Zentralrat, um diese Ängste, die Resilienz zu unterstützen?
Wir geben den Mitgliedsverbänden, den Gemeinden, den Landesverbänden, ich nenne es mal Hinweise, was kann man in so einer Situation tun? Also was steht zum Beispiel in so einem Rundschreiben drin, dass wir denen gesagt haben, ihr müsst eure Leute einladen, ihr müsst sie ins Gespräch einbeziehen, damit sie ihre Ängste, ihre Nöte äußern können. Und dass sie mit jemandem darüber sprechen können, der auch, ja, wie soll ich sagen, entsprechend in der Lage ist, einen guten Rat, einen guten Hinweis zu geben. Ich erinnere mich an die Zeiten von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen und so weiter. Damals gab es ja schon unter den vor allen Dingen jungen Familien, die Überlegung, bleiben wir hier, bleiben wir nicht hier. Und wenn wir weggehen, wo gehen wir denn hin? Und viele damals gesagt haben, Israel, naja, da kommst du in das Land des Krieges. Dann gehen wir doch nach Amerika. Ja, aber Amerika ist nicht mehr wie vor 50 Jahren. Dann war sehr in Großbritannien. Dann war sehr bei vielen beliebt Australien. Also was auch immer. Ähnlich verhält es sich, glaube ich, heute. Das fängt langsam an, hoch zu kochen, dass in den Reihen dieser jungen Menschen, dieser jungen Familien, solche Überlegungen wieder angestellt werden. Noch nicht die Entscheidung, wir bleiben oder wir gehen, sondern einfach mal die prophylaktische Überlegung, wenn ich morgen den Koffer vom Speicher hole oder schon innerlich so weit bin, dass ich sage, er steht, wie soll ich sagen, im Schlafzimmer in der Ecke, wo gehe ich denn dann hin? Dass ich also mir darüber schon Gedanken gemacht habe, dass ich gegebenenfalls auch schon Erkundigungen eingezogen habe. Ich als Makler, ich als Ingenieur, ich als Biologe, was auch immer man sich an Berufen vorstellen kann. Wie ist denn es damit in USA, Großbritannien, Australien, Israel sein Geld zu verdienen? Diese Dinge sind sehr verbreitet. Ich kriege sie jetzt nur noch indirekt mit. Ich bin leider nicht mehr die Altersgruppe, aber ich weiß vom Erzählen von vielen dieser Menschen, dass das Thema wieder auf dem Tisch ist und es von ihnen behandelt wird oder immer wieder überlegt wird. Also insofern ist das da und wir raten den Gemeinden, nehmt das ernst, sprecht mit den Leuten. Das Sprechen ist das Wichtigste, was wir in dieser Situation anbieten können. Wir müssen nicht Jobs vermitteln in Australien, in Israel oder sonst wo. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber mit den Menschen zusammen ein paar Überlegungen anzustellen oder manche krude Überlegungen auch einfach mal zu sagen, nee, also das brauchst du nicht weiter zu verfolgen. Die sind ja dann recht dankbar dafür, wenn man sie auch, wie heißt das so schön, auf den richtigen Weg wieder zurückführt.
Haben Sie da auch Kontakte in europäische Gemeinschaften, also jüdische Gemeinschaften? Denn zum Beispiel in London sind ja gruselige Demonstrationen und in Belgien, in überall gibt es jetzt anti-israelische, weil sie werden zwar pro-palästinensisch genannt, aber das sind sie nicht, weil die Leute gar nicht wissen, für was sie eigentlich diese Demonstration machen. Aber sie sind anti-israelisch. Also wie kann man, was kann man aus den anderen Gemeinden erfahren?
Also die Organisation von Gesprächsrunden auf europäischer Ebene läuft gerade an. Also in der Beziehung ist die jüdische Gemeinschaft auch nicht viel anders als, die normale Bürokratie. Sie müssen den Antrag dreifach stellen, sie müssen das Geld besorgen und so weiter. Also all diese Dinge müssen geregelt werden. Es werden jetzt die ersten europäischen Zusammenkünfte quasi über die Weihnachtsfeiertage und Ferienzeit, da wird das stattfinden und da können sich dann auch die Leute auf europäischer Ebene austauschen.
Das sind jetzt direkt Gemeinde zu Gemeinde. Ich meinte jetzt Zentralrat, übergeordneten Verbänden.
Es sind die Verbände, nicht die Gemeindemitglieder.
Ah ja.
Es sind die Verbände, die da zusammenkommen, wenn die ersten, regulären Sitzungen wieder anstehen. Also manche haben es schon gehabt, aber ich sage mal, im Großen und Ganzen kommt das jetzt erst alles.
Naja, aber auch das Europäische Parlament ist ja nicht besonders Israel- und judenfreundlich. Also insofern gibt es, denke ich, Gründe, warum man auf dieser Ebene versuchen sollte, den Kontakt aufzunehmen und vielleicht auch dadurch einen Synergieeffekt zu erzielen. Wie ist denn der Kontakt oder auf welchen Ebenen des Zentralrats mit Israel? Weil oft wird das ja in Deutschland gleichgesetzt, das ist es aber keineswegs. Also der Zentralrat der Juden in Deutschland ist für die Juden in Deutschland zuständig. Und da gab es ja auch diesen netten Spruch von Herrn Bubis, als er gefragt wurde, was macht denn Ihr Präsident? Und man meinte den israelischen, aber er sagte dann, mein deutscher Präsident ist ja hier. Also wie ist da so die Ebene, auf der der Zentralrat mit Israel in Verbindung steht?
Also die Verbindung ist schon, sage ich mal, relativ eng und vor allen Dingen natürlich seit dem 7. Oktober. Hm. Der Zentralrat hat immer gesagt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, wir sind für Deutschland zuständig. Wir vertreten die Juden hier in Deutschland und kümmern uns darum, dass die ordentliche Verhältnisse haben. Die Einmischung, um es mal direkt drastisch auszudrücken, in israelische Politik hat der Zentralrat früher nicht gemacht. Privat hatte jeder von uns eine Meinung, ob die Siedlungspolitik angebracht ist, berechtigt ist und all solche Dinge. Man kann mit Sicherheit darüber privat diskutieren, ob Bibi Netanyahu der richtige Ministerpräsident ist und ob der aus eigennützigen Dingen Justizreform und all so etwas betreibt. Aber erstmalig hat der Zentralrat, als es auch für uns nicht nur den Anschein hatte, sondern wir wirklich davon überzeugt waren, dass es jetzt um die Demokratie in Israel geht, haben wir Kritik an der israelischen Regierung geübt. An der Person Bibi Netanyahu, an seiner Regierung, an seinem Justizminister und so weiter. Also alle die, die da für diese Rechtsreform zuständig sind. Das hat natürlich nicht nur Freude in Israel ausgelöst, aber wir haben versucht, es den israelischen Partnern und Freunden immer wieder zu erklären, warum wir das jetzt oder unsere Einstellung da einmal geändert haben. Und warum wir auch gesagt haben, als Beispiel, so gesehen, ihr mischt euch ja auch ab und zu hier in die deutsche Politik ein. Wenn ihr meint, dass es was Grundlegendes mit Antisemitismus zu tun hat, zu tun hat, dann sagt ihr, dann sind wir zuständig. Dafür ist Israel da. Kann man darüber geteilter Meinung sein. Aber wesentlich ist, dass wir unsere Politik, unsere Positionierung dort grundlegend geändert haben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir seit 7. Oktober diese Dinge, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr erwähnen. Sie sind in den Hintergrund getreten, so wie die ganze Geschichte in Israel in den Hintergrund getreten ist. Und heute geht es nur darum, den Staat in dieser existenziellen Not zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass er in der Welt nicht ganz untergeht.
Sie hatten da auch eine interessante Begegnung. Da ist ein Artikel vom 23. Oktober, dass Sie in Ihrer Synagoge Besuch hatten von den vier wichtigsten islamischen Religionsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Dem war ein Aufruf vorangegangen vom Staatsminister Liminski, der gesagt hat in einem Brief, jetzt sagt mal wirklich was dazu, wie steht ihr zur Hamas? Und die waren erstmal nicht so amüsiert darüber, aber haben dann schließlich diesen Weg gewählt, zu ihnen in die Synagoge zu kommen. Und sie hat das sehr berührt, stand in dem Artikel. Sie sind auch einer Einladung in die Moschee gefolgt. Darüber wüsste ich auch gern was. Und dann möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, zum Christentum, Sie haben sogar den Papst bei sich gehabt. Also Sie decken das gesamte abrahamitische Spektrum ab. Und zwar 2005 war Papst Benedikt bei Ihnen. Und Sie haben ihm aber auch gleich mal eine Rede über Mahnung und Ausgleich gehalten. Finde ich ja alles spektakulär. Aber am Ende, wenn Sie das so Revue passieren lassen, bringt der interreligiöse Dialog. Was bringt der?
Sagen Sie, ich bin groß geworden, wie soll ich das nennen, mit einer liberalen Erziehung. Und ein Teil dieser Liberalität besagt, reden ist immer gut, ist besser als kämpfen. Insofern würde ich natürlich sagen, also der Dialog, auch der interreligiöse Dialog, bringt etwas. Die Schrittchen sind manchmal arschklein. Und das, was man an Schritten oder an Erwartungen hat, an das, was da jetzt in den letzten 2, 2,5 Monaten mit den muslimischen Verbänden geschehen ist, ich glaube, da sind die Erwartungen zu groß. Und ich will mich da noch nicht mal selber ausnehmen. Man muss wissen, also Minister Liminski hat diese vier Verbände eingeladen, darunter auch die DITIB. Und hat ihnen in einem Gespräch, ob sie es abgerungen nennen oder ob er an ihre Einsicht appelliert hat, wie auch immer, wie das Gespräch auch immer gelaufen ist. Er hat mir gesagt, ich habe geholfen. Sie haben eine Erklärung, eine gemeinschaftliche Erklärung unterschrieben, die beinhaltet eine Verurteilung der Ereignisse vom 7. Oktober. Konkret mit der Nennung von Hamas und allem, was dazugehört. Dieses Treffen war an einem Montagabend, Sonntag, ich glaube Sonntagnacht oder Samstagnacht, bekomme ich eine Nachricht vom Minister, ob wir bereit wären, wenn die so eine Erklärung abgeben würden, ob wir bereit wären, die bei uns zu empfangen. Da habe ich gesagt, also wenn die wirklich sowas erklären, also ich frage noch schnell die Kollegen, aber dann gehe ich davon aus, sind wir bereit. Und wir haben dann gesagt, ja, wir sind prinzipiell bereit, aber wir würden denen gerne selber nochmal quasi auf den Zahn fühlen. Minister Liminski hat am liebsten das direkt am Dienstag gemacht, aber so kurzfristig kriegt man keine Termine koordiniert. Es war dann der Montag drauf und diese Vertreter dieser vier größten Verbände sind gekommen. Jetzt muss man eine kleine Einschränkung machen. Es sind die NRW-Verbände, nicht die Bundesvorsitzenden, sondern die NRW-Vorsitzenden. Und meine Kollegen und ich, nennen Sie es, wir haben die in die Mangel genommen. Ich glaube, wir haben versucht, jedes Eckchen, jedes Löchlein zu finden, durch das sie hätten schlüpfen können. Sie haben alles zugesagt, sie haben alles gesagt, also was man sich nur wünschen kann. Das habe ich versucht, der Presse rüberzubringen. Das hat mir das Adjektiv eingebracht, ich sei gerührt gewesen. Also ich war nicht gerührt deswegen, ich war wirklich bass erstaunt. Das hätte ich zutreffend gefunden. Gerührt ist etwas, das bin ich bei meinen Enkeln. Mhm. Ja. So, und dann daraufhin haben wir zugesagt, dass wir in der gleichen Woche freitags, und es war denen so wichtig, dass sie auch den Freitag als Besuchstag akzeptiert haben, wo ja, wie soll ich sagen, Hochbetrieb normalerweise in der Moschee herrscht, dass wir an einem Freitag kommen und uns zu einem Gespräch dort zusammenfinden. Bei beiden Terminen, also sowohl in Köln als auch in Bochum, in dieser sogenannten geschändeten Moschee, ging es auch darum, was macht ihr denn jetzt mit dieser Erklärung? Wir haben von Ihnen ja verlangt, also Sie aufgefordert, wie Sie das ausdrücken mögen, Sie müssen das in Ihre Gemeinden hineingeben. Die Presse oder Teil der Pressevertreter hat natürlich gut recherchiert, gute Vorarbeit geleistet und hat dann beim zweiten Termin gefragt, wieso kann es sein, dass es bei Ihnen noch nicht auf der Homepage steht? Also alles ist wunderbar, aber wieso ist das dort nicht veröffentlicht? Wie soll denn die Gemeinde Kenntnis davon erlangen? Die zwei kleinsten Verbände haben gesagt, ja, die Imame haben das in der Freitagspredigt angesprochen, was wohl auch stimmt. Ein Verband hat uns gesagt, also wir haben seit 2018 unsere Homepage nicht mehr angefasst, wir haben keine, ich sag mal, Zeit, Gelegenheit, Geld dafür, was auch immer die Beweggründe waren. Wir haben seit 2018 nichts mehr daran gemacht. Und die DITIB, ja, wir machen. Aber wir wissen, dass im Prinzip es immer noch nicht nach innen gekommen ist. Also ich habe jetzt ein paar Tage schon nicht mehr geschaut und ich habe auch nicht mehr nachgefragt. Der Prozess, ich will nicht sagen, ist gescheitert. Sie haben das ja erklärt. Und Sie haben das, glaube ich, erklärt, nicht nur, weil Liminski Druck auf Sie ausgeübt hat, sondern wirklich, weil Sie das wohl geglaubt haben. Aber Ihre Abhängigkeit, also vor allen Dingen bei der DITIB, ne, in die Türkei und rund um den Besuch von Erdogan in Berlin, wenn Sie sich das alles anschauen, was der da von sich gegeben hat, da haben die sich nicht mehr von distanziert oder haben das zurückgewiesen. Insofern glaube ich, dass dieser Schritt für die noch zu groß war. Ich sage nochmal, aber der Dialog ist nicht das Schlechteste. Aber das, was wir uns alle davon versprochen haben oder woran wir im ersten Moment geglaubt haben, ich glaube, das wird bei der DITIB nicht so schnell gehen. Also wir werden lange warten müssen, bis das wirklich in den Körper deren Moscheegemeinden eindringen wird oder denen überhaupt angeboten wird.
Dazu eine weiterführende Frage, was kann denn der Staat dafür tun? Also Religionsgruppen sind natürlich auf der einen Seite frei, aber auf der anderen Seite geht es ja hier nicht nur um Religion, sondern es geht darum, wie zeigt sich so eine Gemeinschaft auf der Straße? Wir haben ja wirklich genug Leute aus Asien, aus Europa, aus anderen Ländern. Keine Gruppe fällt mit solchen antidemokratischen Demonstrationen auf, nur diese Gruppe. Also müsste doch eigentlich im Kopf der Regierenden und der Gesetzesentscheider aufpoppen, wir müssen daran. Aber es wird sehr zögerlich getan.
Die DITIB erklärt, dass sie mittlerweile 20% ihrer Imame hier in Deutschland ausbildet. Und dann habe ich denen damals geantwortet, ihr habt die falschen Prozentsätze, ihr müsst tauschen. 20% werden nur noch in der Türkei ausgebildet, 80% hier. Wenn ihr das erreicht habt, hätte ich beinahe gesagt, dann kommt wieder. Das muss das Ziel sein. Den Vertretern des Staates habe ich gesagt, woher soll die DITIB das Geld nehmen? Die Mitglieder der Moscheegemeinden sind gewohnt, dass sie keinen regulären Beitrag größerer Art zahlen müssen. Sie müssen spenden. Dazu werden sie immer wieder aufgerufen, angehalten. Das tun sie wohl auch. Aber einen regelmäßigen Mitgliedsbeitrag, der hoch genug ist, um so eine Moscheegemeinde komplett zu unterhalten, das, glaube ich, kriegen die heute nicht auf die Beine gestellt. Also können Sie sagen, ist wieder mal unser Staat gefordert. nur diese zigtausenden von Imame, die aus der Türkei hier hergeschickt werden und von dort bezahlt werden, das ist kein billiger Spaß, das mal ebenso zu übernehmen. Und ist wahrscheinlich auch beim Wähler schwer zu verkaufen.
Ich glaube, die türkischen Imame sind das eine Problem, aber wir haben ja noch die arabischen Menschen hier, die in Hinterhofmoscheen verbildet werden. Da denke ich, muss es andere Dinge geben als den Zugang über die Religion. Da muss man andere Maßnahmen treffen.
Also das ist, wie soll ich sagen, das ist für mich wirklich Islamismus. Das heißt, das sind Moscheegemeinden, die müssen mit Gesetz und Recht bearbeitet werden. Das heißt, dort muss man einfach gucken, wovon reden die, was wird da gepredigt. Und das geht, weiß ich nicht, wie nennt man sowas, aber V-Männer, Spione, keine Ahnung. Also dann muss jemand in die Moschee rein, muss sich anhören, was dort gepredigt wird, und dann muss das geschlossen werden. Ja, also das ist für mich relativ simpel. Da muss jemand sagen, also wir machen diesen Schritt, wir fangen an. Ich halte das nicht für Bespitzelung. Wenn sich rausstellt, dass der ganz brav über die 23. Sure, ich weiß nicht, die 95. des Korans gepredigt hat, dann ist das in Ordnung.
Ja. Dann warten wir mal ab, dass sich da was tut, und kommen mal zu noch einem anderen Thema. Sie sind politisch aktiv und wurden auf Vorschlag der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen zum Mitglied der 17. Bundesversammlung der SPD 2022 gewählt. Da gibt es dann auch Statements von Ihnen im Zentralrat zum Thema, welche Parteien, und Sie geben nur eine Empfehlung, und die Empfehlung lautet, die AfD nicht zu wählen, denn sie sei aus Sicht des Zentralrats eine Bedrohung unserer Demokratie, unserer Freiheit. Das wissen wir und das empfehlen wir unseren Gemeindemitgliedern. Ansonsten sind die Gemeindemitglieder durch alle Parteien hindurch engagiert, und das ist Gewissensentscheidung. Ja, wie ist jetzt aber der Zentralrat mit der Politik verbunden? Also wie ist jetzt der Zugang, wenn jetzt so, Sie sagten vorhin was über die Beschneidungsdebatte, die fand ich äußerst schmerzhaft. Sie war mit Vorurteilen belastet. Und gibt es da bestimmte Parteien oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen, wo ein bestimmter intensiverer Kontakt herrscht?
Nein, also natürlich haben sie, das hat immer was mit der persönlichen Verbindung zu tun. Manchmal zu der einen Partei einen besseren Draht, manchmal haben sie zu der anderen Partei einen besseren Draht. Aber prinzipiell, wenn wir auch diese Beschneidungsgeschichte uns anschauen, war der Draht zu allen Parteien, nennen Sie sie von mir aus die demokratischen Parteien, war wirklich ähnlich gut. Dass die eine Partei etwas empathischer, emphorischer versucht hat, der Vorreiter zu sein bei so einer Geschichte und gesagt hat, dann müssen wir da eine Gesetzesänderung herbeiführen und so, als vielleicht eine andere Partei. Das ist das Normale. Aber keine von den Parteien hat gesagt, das ist mit unserem Verständnis von Demokratie oder von Selbstbestimmung des Babys bis hin Trennung Staat und Kirche und also etwas, was da ja manchmal aufgeführt wurde, dass das nicht das Wesentliche war, dass sie letztendlich alle bereit waren, diese Gesetzesänderung herbeizuführen. Und ich glaube, das ist ja eine der, wie soll ich sagen, schnellst herbeigeführten Gesetzesänderungen gewesen, die diese Republik seit 45 kennengelernt hat.
Und der Text sagte nochmal genau was? Also nur.
Dass die Beschneidung keine Verstümmelung des Babys ist, genau. Keine Körperverletzung, dass den Eltern nichts passiert und dass dem Mohel nichts passiert. Und seitdem, bildet der Zentralrat auch die Mohalim aus. Mhm. Das heißt, wir nehmen die zusammen, wir zeigen ihnen nicht, wie sie den Schnitt machen müssen. Aber wir klären sie darüber auf, dass die, Absaugmethode vorbei ist oder was man dabei achten muss, man mit Schmerzmittel und. Also alles, was dazugehört, diese Dinge, die rechtlichen Dinge, die sie beachten müssen. Mhm. Und natürlich auch irgendwo, welche Risiken sie eingehen, wenn sie als Mohel tätig sind. Das übernimmt der Zentralrat. Das machen wir, ich glaube, einmal im Jahr bieten wir das an. Und dann kann ein neuer Mohel, wenn er mag, kann er sich melden und daran teilnehmen.
Und dieses Gesetz ist speziell nur für jüdische Kinder, also bis zum 7. Tag, bis zum 10. Tag? Ja. Oder das ist ein generelles Gesetz geworden? Das ist
ein generelles Gesetz. Also die Muslime profitieren absolut davon, bisweilen von den Errungenschaften der jüdischen Gemeinschaft profitieren.
Wenn Sie sagen, Sie haben mit allen Parteien den guten Kontakt, bis auf die AfD, gibt es Gruppen, wo Sie sagen, wir sollten vorsichtig sein, wie weit wir uns daneben stellen, weil die davon profitieren? Man könnte sagen, ja, wir sind große Israel-Freunde, aber in Wirklichkeit sind sie es gar nicht, oder Judenfreunde, wie auch immer. Gibt es bestimmte Gruppen, wo Sie sagen würden, Vorsicht?
Also ich glaube, das Wesentliche, was man dort beschreiben sollte, ist nicht, dass es Gruppen gibt, die versuchen, Connection zu Israel auszuschlachten. Wesentlich ist, glaube ich, eins, egal welche Bundesregierung sie haben, ob das eine CDU, FDP, eine GroKo, was auch immer für eine Bundesregierung wir hatten, und das Gleiche beobachte ich auch in fast allen Bundesländern, wenn es darum geht, einen Staatsvertrag abzuschließen oder den Betrag innerhalb des Staatsvertrages anzuheben, neu festzusetzen, dann ist das immer etwas, was nicht die Koalition, die hat die Federführung. Aber die anderen Parteien, die anderen demokratischen Parteien werden stets mit ins Boot geholt. Und es ist immer ein gemeinsamer Antrag, eine gemeinsame Entschließung von allen, ich sag nochmal, demokratischen Parteien, die sich dann zum Staat Israel bekennen oder die Solidarität ausdrücken oder halt so ein Beschneidungsgesetz gemeinschaftlich verabschieden. Ja, das ist mir.
Sie würden nicht sagen, dass es da Gruppen gibt, wo Sie sich lieber nicht. Also ich sage nur, es gibt Linksradikale, es gibt christlich-extremistische, die eben ständig Israel im Fokus haben, obwohl es der einzige Ort ist, wo Christen relativ unbeschadet leben können, also im Nahen Osten. Da gibt es manchmal seltsame Dinge, aber da sagen Sie, der Zentralrat hat das im Fokus?
Natürlich, ich hätte beinahe gesagt, kennen wir unsere Pappenheimer. Wenn Sie die Linken ansprechen, lassen Sie uns doch konkret da mal reinschauen. Also Sie haben eine Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, eine ausgemachte Jüdenfreundin.
Absolut.
Sie haben einen Ministerpräsidenten in Thüringen, der von den Linken kommt, absoluter Freund Israels oder der Juden in Deutschland. Und Sie haben andere Personen, die halt sehr kritisch dem Staat Israel gegenüber auftreten oder sich äußern. Wir sehen, wir hören, wir registrieren das alles. Aber insgesamt ist das Bild, was die Linken abgeben oder die christlichen Fundamentalisten oder so, wir tun ja nicht so, als ob wir nicht wissen, dass sie auf der evangelischen Seite die Freikirchen haben, die zu den Lieblingsbeschäftigungen haben, dass sie Juden, missionieren möchten. Ja, also alles das wissen wir, alles das beobachten wir, alles das versuchen wir zu unterbinden, entgegenzuwirken. Nicht alles lässt sich mit Gesetz und so machen. Ich erinnere mich natürlich an ein Gespräch mit dem Präses der evangelischen Kirche über dieses Thema Freikirchliche. Und er gesagt hat, also die können tun lassen, was sie sind. Die sind nicht wirklich Mitglied der evangelischen Kirche. Da kann ich nichts anweisen, da kann ich nichts machen. Da kann ich nur reden und hoffen, dass sie es unterlassen oder ändern. Aber die gibt's nach wie vor, das wissen wir.
Ich will da jetzt nicht weiter rein eindringen in das Thema, aber ich denke, dass der interreligiöse Dialog noch nach oben offen ist. Also man kann da noch viel, viel gemeinsam Richtung Anerkennung jüdischer Menschen.
Lassen Sie mich, Sie haben den Papstbesuch vorhin angesprochen. Ja. Was habe ich denn dem Papst damals gesagt? Also ich hatte die Ehre von meinen Vorstandskollegen, dass ich die Begrüßungsrede an den Papst halten sollte. Das habe ich auch getan. Und ich habe ihm gegenüber dieses Bild einer Pyramide genutzt und habe gesagt, an der Spitze stehen Sie, Papst Benedikt und alles, was da drunter ist, wie soll ich sagen, wahrscheinlich bis auf den letzten Zentimeter, letzte Basiszentimeter der Pyramide, ist das durch den ganzen Kirchenkörper, Nostra Aetate und alles, was dazu gehört, ist wirklich durchgedrungen. Aber an der Basis gibt's immer noch diesen Bodensatz der berühmten nicht steuerbaren, nicht einsichtigen oder was weiß ich. Und um die muss man sich auch kümmern. Ja, das ist wie wir doch wahrscheinlich auch die jüdische Gemeinschaft geglaubt hat. Wir haben einen kleinen Prozentsatz Neonazis in unserem Land oder dicke Antisemiten und die stehen da in der Ecke und einer von uns beiden reicht, um die im Schach zu halten. Und auf einmal müssen wir erkennen, der Prozentsatz ist drastisch höher.
Und das ist aus allen Gruppen. Also wir wollen uns nicht auf eine festlegen. Nein. Wir haben da leider die Erfahrung jetzt gerade in den Demonstrationen gesehen, was da alles sich bewegt. Kommen wir nochmal zurück zur Aufgabenverteilung im Präsidium. Sie machen jetzt so ein bisschen die Verbindung in den sozialen Bereich aufgrund Ihrer zwei Hüte. Was genau machen denn die anderen?
Also der Lehrer ist, wenn ich das ergänzen darf, ist, wie soll ich sagen, für die religiösen Angelegenheiten zuständig. Also der kümmert sich viel mit den Rabbinern zu sprechen. Die anderen. Marc Deinhoff hat dieses Schwerpunktthema Bundeswehr, hat zum Teil, ich will nicht sagen Gedenkstätten, aber kümmert sich auch um solche Dinge. Die Vertretung, also das ist immer verbunden mit vielen Gremienarbeit. Dann haben wir, der Präsident kümmert sich um die Finanzen. Dann haben wir Barbara Traub, die ist zuständig für die jüdische Hochschule in Heidelberg und alles, was sonst in Heidelberg angesiedelt ist, also Archiv und so weiter, diese Dinge. Eine sehr zeitintensive Arbeit, auch mit viel Gremienarbeit, Abstimmung im Ministerium, Bundesministerium, also auch sehr stark engagiert. Dann haben wir Vera Schatzkammer, die sich um Jugend und unsere Akademie, die inhaltlichen Teile der Akademie, kümmert. Auch ein Job, ewige Abstimmung und Koordinationsbedarf mit den beiden Leitern der zukünftigen Akademie. Dann hatten wir Harry Schnaben, seligen Angedenkens, der den Bau begleitet hat, was er super gemacht hat. Und wir sind, wie soll ich sagen, was die Preissteigerungen angeht, mit einem blauen Auge davon, wie viel wir verkraften müssen. Aber vor allen Dingen liegen wir nach wie vor ziemlich genau im Zeitplan, was also ganze.
Was genau wird gebaut?
Einmal die Akademie. Die Akademie in Frankfurt. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, habe ich vorausgesetzt, haben Sie recht. Es geht um die Akademie in Frankfurt, was kein kleiner Bau ist.
Was machen die genau in der Akademie?
Die Akademie ist die, wie soll ich sagen, Fortbildungseinheit. Also Sie haben eine Konrad-Adenauer-Stiftung, die haben das noch größer aufgezogen. Wir haben keine Stiftung geschaffen, sondern nur einen Platz, an dem wir Fortbildungen einerseits für die Gemeindemitglieder, die Hauptamtlichen aus den Gemeindenlandesverbänden betreiben wollen. Wir wollen dort Fortbildung und Angebote für Gemeindemitglieder selbst anbieten und natürlich auch für außenstehende nicht-jüdische Menschen, die sich über Judentum, über Israel oder welches großgefächerte Thema sie sich vorstellen können. Diese drei Schwerpunkte soll diese Akademie haben. Dementsprechend hat sie kleine, größere, mittlere Seminarräumchen, einen Kaffee, einen Aufenthaltsraum. Eine Bibliothek, glaube ich, wird das beinhalten. Also das sind alles diese Dinge, die da geschaffen werden.
Fertigstellung, wann?
Frühjahr 24, spätestens Mitte 24.
Wunderbar. Die Frau Traub, ist die denn auch zuständig dafür, dass Kultusministerkonferenz, dass da eine jüdische Stimme zu hören ist? Oder gibt es da jemand anders? Oder gar nicht?
Sie hat den Zugang, sofern es die Hochschulen angeht.
Ja.
Die reine KMK ist angesiedelt bei Herrn Deinhoff und Präsidenten. Die beiden betreuen oder die machen das unter, teilen sich das, machen es unter sich aus.
Ich frage deshalb, weil das Israel-Bild in deutschen Schulbüchern schon häufiger kritisiert wurde und es bewegt sich irgendwie zu wenig aus meiner Sicht. Aber Vielleicht ist ja inzwischen die Neuauflage der Schulbücher weniger fehlerhaft.
So schnell sind wir leider nicht. Mhm. Aber die KMK hat beschlossen, dass die Bücher überprüft werden. Wenn diese Überprüfung abgeschlossen ist, bekommen die Verlage mitgeteilt, das und das wollen wir nicht, und dann bauen die ihre Änderungen ein.
Das geht seit 30 Jahren, nur der Hinweis.
Aber das Gespräch, das entscheidende Gespräch
mit der KMK. Meine Kenntnis jetzt.
Ja, das ist so, wissen Sie, in meiner Schulzeit im Geschichtsunterricht. Mhm. Ich habe nie über die Zeit zwischen 33 und 45 im regulären Unterricht gelernt. Ich habe nur eine AG gehabt, die der Geschichtslehrer angeboten hat, weil es gab zwei jüdische Jungen in der Klasse.
Okay. Ich hatte mehr Glück als Sie. Aber ich will jetzt noch eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Es gibt ja auch den Zentralrat der Muslime. Und da gibt es häufig Missverständnis, weil das eine völlig andere Struktur ist. Können Sie das nur ganz kurz in einem kurzen Beitrag sagen?
Der Zentralrat der Muslime ist, wenn Sie mich fragen, und ich will dem guten Ayman Masiak nichts Böses, das ist mit Bedacht gewählt worden, weil das den Eindruck vermittelt, das ist das Dachorgan der Muslime. Mhm. Ja, das ist es aber nicht. Der Zentralrat der Muslime vertritt 2 oder 3% der Muslime in Deutschland, trägt aber diesen wundervollen Namen. Das, was am ehesten einem Zentralrat der Juden, eines wirklichen Dachverbandes entspricht oder ähnelt, ist der, Koordinationsrat der Muslime in Deutschland.
Okay, danke, wollte ich nur mal gehört haben.
Ja.
Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer Aufgabe als Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle. Das ist die Dachorganisation, hatten Sie schon gesagt.
Die anderen Präsidiumsmitglieder nicht erwähnen, was die machen. Wir sind noch nicht alle durch.
Okay, ich kannte nur die. Dann los.
Ja, Vera Schatzkammer habe ich erwähnt. Ja. Dann haben wir unser Rechtsreferat. Das wird von Bianca Nissim geleitet. Marc habe ich erwähnt. Dann haben wir Daniel Neumann, der sich um die Sicherheit kümmert, alle Sicherheitsgeschichten. Gehört, also wie soll ich sagen, die Fortbildungsseminare, die wir für Hauptamtliche, für Ehrenamtliche und also etwas anbieten, bis hin die Beratung der Gemeinden, wenn sie meinen, dass sie von den Beratungsstellen der örtlichen Polizeidienststellen zu schlecht ausgestattet werden und all solche Dinge. Das ist Daniel Neumann. Habe ich jetzt 8. 1, 2, 3. Dani ist 4. Die 3 Damen sind 7, einer fehlt mir.
Das ist immer so, Sie selber.
Stimmt, ich bin die Nummer 8. Stimmt.
Okay.
Stimmt.
Dann machen wir jetzt da weiter.
Gut.
Die ZWSC ist also die Dachorganisation der jüdischen Wohlfahrtspflege für die über 100 Gemeinden. Und parallel sind Sie seit 2000 auch im Kuratorium der Stiftung Deutsches Hilfswerk. Und die fördert Maßnahmen. Nein?
Nicht mehr.
Wer?
Ich war dort im Kuratorium.
Ach, Sie sind das nicht mehr?
Nein.
Aber ich will trotzdem fragen.
Gut. Also über die Arbeit kann ich Ihnen erzählen, was das Kuratorium macht.
Ist da jemand aus dem Zentralrat jetzt an Ihrer Stelle im Kuratorium oder nicht?
Ja.
Ja, das ist, also dann stimmt die Frage trotzdem, weil ich fragen möchte, die fördert ja soziale Maßnahmen freier gemeinnütziger Träger. Und gibt es da einerseits zwischen der ZWST und dieser Stiftung einen Synergieeffekt, dass man gemeinsam etwas erreicht? Oder ist es vielleicht sogar störend, wenn jemand aus dem Zentralrat in dieser Stiftung sitzt, weil die ja Anträge bewilligt. Sie stellen also als Zentralrat einen Antrag und kriegen den aber nicht durch, weil die sagen, ja, das ist ja dein eigener Antrag, den können wir ja nicht bewilligen.
Nein, also diese Konstruktion, wie Sie sie gerade versucht haben zu beschreiben, die gibt's nicht.
Okay.
Also das Deutsche Hilfswerk, ARD-Fernsehlotterie, ist so aufgebaut, dass die Erlöse im Prinzip den 6 Major, dem größeren Wohlfahrtsverbänden, zugutekommen soll. Dort können auch freie Träger Anträge stellen, aber 99,9% der Anträge, die gestellt werden, kommen aus den Reihen dieser 6 größeren, Caritas, Diakonie und so weiter. Insofern ist auch oder sind auch die Gremien durch diese 6 Verbände besetzt. Der Herr Lehrer war im Kuratorium dieser Stiftung, ist, als er Vizepräsident wurde, ausgeschieden, weil er gesagt hat, also ich habe schon 2 oder 3 Hüte auf, aber das kriege ich nicht alles unter. Da sitzt jetzt, ich glaube, Günter Jeck sitzt da für uns. Und es gibt einen Vorstand beim Deutschen Hilfswerk und beide in Kooperation, Koordination entscheiden über die Anträge. Das heißt zunächst, wenn ein Antrag eingereicht wird, ist der im Regelfall von einem dieser Dachverbände, der 6, vorgeprüft. Bleiben wir bei uns. Also, wenn die Gemeinde in hier Berlin einen Antrag stellen möchte, sie braucht gerne neue Mittel, sie möchte gerne Erweiterungsbau, sie müssen Renovierung und was auch immer, was die Kriterien hergeben. Und sie können genauso gut die Aktivitäten der ZWSD selber nehmen. Aus dieser Stiftung finanzieren wir die gesamten Machanot und
Ferienlager.
Und die Ferienlager und die Freizeiten und Fortbildungsaktivitäten in Bad Kissingen für die älteren Herrschaften. So, dann wird also dieser vorgeprüfte Antrag wird also an das Kuratorium gegeben. Entschuldigung, und die tauschen sich dann untereinander aus. Gibt es da kritische Anmerkungen von der Geschäftsstelle der Stiftung? Gibt es von einem Kollegenverband? Also da wird das Ding vorbesprochen, wirklich von der inhaltlichen Seite. Wenn das dann durchgewunken ist oder abgenickt ist, dann ist die nächste Stufe, dann geht's vor den Vorstand. Auch dort haben sie ein ähnliches Prozedere. Der Vorstand guckt sich dann diese Anträge an, schaut sich nur die an, die im Kuratorium besonders behandelt worden sind oder wo die Geschäftsstelle eine Anmerkung macht und so weiter. Und dann entscheidet letztendlich der Jure, dieser Vorstand der Stiftung, ob bewilligt wird oder nicht. Im Regelfall folgt man immer dem Votum des, wie soll ich sagen, Fachausschusses des Kuratoriums.
Sie sind ja nicht nur in diesen Gruppen aktiv, sondern außerdem engagieren Sie sich für die Städtepartnerschaft Köln-Tel Aviv, Jaffo, und für die Integration jüdischer Zuwanderer. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Rahmen der ZWSD ist oder nochmal darüber hinaus. Und dann für jüdische Menschen mit Behinderung. Also Sie haben da relativ viel zu tun. Auch Schulklassen möchten Sie nach in die Gedenkstätte Auschwitz bringen. Ist das der Grund, warum man Ihnen 2012 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen hat? Na, die müssen ja irgendwas gesagt haben.
Jetzt haben Sie mich erwischt. Ja, jetzt muss ich überlegen. Die Bürgermeisterin hat es damals verliehen. Wenn Sie meinen, dass ich noch wüsste, was da in der offiziellen Begründung drin war, ich muss sagen, ich weiß es nicht mehr, ich kann es Ihnen nicht sagen. Natürlich wird es mit so etwas zu tun haben. Also es ist etwas gewesen, wo ich weiß, mein seliger Vater hätte lange darüber nachgedacht, ob er sowas annehmen soll oder nicht. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe gesagt, ich nehme es.
Warum hätte er darüber nachgedacht?
Ja, ein Orden von Deutschland. Ja, mein Vater stammt aus Polen, ist dort groß geworden, Überlebender der Shoah. Wie soll ich es sagen, von diesem Staat der Täter einen Orden anzunehmen, wäre für ihn nicht so ganz einfach gewesen.
Ich finde das jetzt so witzig, was Sie sagen, weil am 8. Mai in der jüdischen Gemeinde sitzen unsere alten Mitglieder voll behängt mit Orden von der Zeit, in der sie in der Sowjetunion gelebt haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie können die das so lange, noch nach dem Krieg und nachdem man weiß, was Stalin alles getan hat, wie können die da noch in aller aufrechten Haltung sitzen und das feiern? Aber okay, also ich finde das in Ordnung, wenn man so einen Orden annimmt. Die Frage ist jetzt, sind diese ganzen Ehrenämter, die Sie da, die müssen Sie ja ausfüllen, schon da gewesen, als Sie Ihre Firma gegründet haben? Sie haben ja 1988 war das, glaube ich, Ihre Firma gegründet. Und zwar helfen Sie mir mit dem Namen Ardoc, so ähnlich?
Ador.
Ador, also genau.
Adi, Dana, Ori, Oroni.
Okay, das sind die Kinder?
Das sind die Kinder der beiden Partner.
Wie witzig. Also das war nämlich auch eine Frage, ob die was mit Israel zu tun hat. Damit haben sie die beantwortet.
Sind die Anfangsbuchstaben der vier Kinder der beiden Partner.
Okay, und das ist eine Softwarefirma. Und ja, die haben sie ja, also ich würde jetzt sagen, fast nebenbei gemacht, wenn sie die ganze Zeit schon in diesen Ehrenämtern zu tun hatten.
Bevor ich auf die Firma, Ihre Frage bezüglich der Firma antworte, lassen Sie mich noch bitte mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe nicht, wie soll ich sagen, ganz unbedacht meinen Vater quasi ins Spiel gebracht. Meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, hat meiner Schwester und mir beigebracht, du gibst der Gemeinschaft etwas zurück. Und insofern bin ich da hineingewachsen. Sie werden diesen Begriff, dieses Verb gleich nochmal von mir hören. Das heißt, als junger Mensch habe ich angefangen, als Madrich zu arbeiten. Und schon damals relativ bewusst, ich sage immer, auf der einen Seite natürlich hat man ein bisschen Kavott oder ein bisschen Ehre gesucht, aber vor allen Dingen, weil ich wusste, mein Vater hat gesagt, du musst der Gemeinschaft was zurückgeben. Wenn du Teil dieser Jugendgruppe bist, dann musst du dich da auch engagieren. Das waren dann so blödsinnige Dinge. Man ist nach Düsseldorf gefahren. Wer hat die Tickets gekauft? Der Ebi. Also so bin ich in diese Jugendarbeit hineingerutscht. Und später dann in die, wie soll ich sagen, höheren Gefilde aufgestiegen. Und dieses Zurückgeben habe ich dann erstaunlicherweise, obwohl ich das, glaube ich, nie, oder was heißt ich, wir, meine Frau und ich, nie so ausgedrückt haben, dann auf einmal auch von unserem Sohn gehört, der an seinem Shabbat Chatan in seinen Worten an die Gemeinde gesagt hat, ich hab gelernt von meinem Vater, von meinen Eltern, man muss was zurückgeben.
Jetzt sind Sie gerührt.
Ja.
Ja, also das ist wirklich auch eine andere Sicht auf den Orden. Ja. Ja. Denn das ist natürlich auch klar, dass man dann so einen Orden sogar stolz in Empfang nehmen darf.
Ja.
Und wie war jetzt die Kombination? Die
mit der Firma. Ja. Dieses Hineinwachsen ist das entscheidende Wort. Mhm. Also man hat geringem Maße Aktivitäten. Und ich erinnere mich, also als das Anliegen an mich herangetragen worden, willst du nicht für den Gemeinderat kandidieren? Und dann bin ich damit brav, wie ich sie immer nenne, zu meiner Chefin gegangen, zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, immer, das und das ist an mich herangetragen worden. Naja, wie viel ist denn das und wie viel Arbeit, was bedeutet das? Naja, und dann habe ich ja versucht, das zu beschreiben, was ich meine, was da auf mich zukommen würde. Worüber ich mir nicht so ganz im Klaren war, wie viele Kommissionen es gibt, für die ich mich melden würde und all solche Dinge. Also die zeitliche Belastung war schon damals da. Dann machten mein Partner und ich uns selbstständig. Und natürlich hat man das weitergeführt, er für seinen Teil, ich für meinen Teil. Aber mit dem, wie soll ich das nennen, befördern, mit den zusätzlichen Ämtern, die dann im Laufe der Zeit auf einen zukommen, wächst natürlich die Belastung. Und deswegen sage ich nochmal, man wächst da hinein. Das ist nichts, was man sich richtig überlegt und sagt, das will ich. Also ich habe nie vor dem Kanzleramt gestanden und habe gesagt, da will ich mal rein. Ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen.
Ja, klar.
Also das hat es bei mir nie gegeben. Ich habe nie dran gedacht, weiß ich nicht, Zentralratspräsident. Ich habe nie dran gedacht, ZWSD-Präsident zu werden. Als Paul Spiegel mit der Überraschung kam, da war ich platt. Also.
Aber das ist ein Ehrenamt. Oder ist
alles sind Ehrenämter.
Ja, genau.
Das alles
ist ja
mal wichtig
zu wissen.
Es gibt keine Aufwandserschädigung.
Noch nicht mal das.
Es gibt keine Sitzungsgelder, nein, gar nichts.
Denn das wird uns ja auch immer unterstellt.
Berlin.
Ja, nee, den Juden generell. Dass wir irgendwie
nein,
immer
nein,
mit dem
also,
Geld...
Also, um das nochmal ganz klar zu sagen.
Ja.
Präsidium, Direktorium, Vorstand der ZW, die ganzen Kommissionen, die es bei beiden Organisationen gibt, sind komplett ehrenamtliche Einrichtungen, Ämter, die sie übernehmen. Es gibt irgendwo beim Zentralrat die Möglichkeit, dass sie, wie viel ist das, ich glaube 50 Euro, wenn sie ankreuzen, dann kriegen sie die ausbezahlt. Das habe ich noch nie gemacht.
Muss man sich auch leisten können.
Das stimmt. Deswegen habe ich schon zur 100-Jahr-Feier der ZWSD mal gesagt, irgendwann in der Zukunft werden diese ganzen Vorstandsposten hauptamtliche Vorstandsposten sein, weil man sonst diejenigen, wie soll ich sagen, die sich das nicht leisten können, auf Dauer weiterhin ausklammern und ausgrenzt.
Jetzt komme ich noch zu einem Projekt, was Sie obendrauf auch noch gemacht haben. Das war 2021, das Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das war also in Köln. Deshalb weiß ich, es war nicht nur Zentralrat, sondern es war Ihre Idee. Ihnen ging es darum, die jüdische Geschichte in Deutschland eben nicht nur aus der Opferperspektive zu betrachten, sondern eben diesen langen Zeitraum, in dem Juden hier gelebt haben. Und da war eben auch der Ansatz, den Beitrag der jüdischen Bevölkerung am jüdisch-christlichen Abendland zu zeigen. Der Verein wurde 2018 gegründet und die Zahl 1700 basiert auf dieser 321 stattgefundenen Eintragung in einem Dekret des Kaisers Konstantin, der erlaubte, dass Juden in der Stadtverwaltung arbeiten dürfen. Das heißt also, da ist konkret klar, dass es da Juden schon gab in der Region. Und wie kam das zustande zuerst? Und zweitens, wie bewerten Sie das Ergebnis? Und drittens, gibt es einen messbaren Erfolg?
Also, dieses Edikt ist quasi ein Brief von Kaiser Konstantin an die, wie soll ich das nennen, Kurie von Köln. Also damit ist nicht nur die kirchliche Kurie, sondern auch die städtische Kurie gemeint. Und in diesem Brief, der quasi, so sagen die Historiker, Gesetzesrang besitzt, werden sie angewiesen, Juden für diese öffentlichen Ämter zuzulassen. Dabei ging es nicht nur um, wie soll ich sagen, diesen demokratischen Akt. Damit verbunden waren auch Verpflichtungen, wenn du das Amt übernimmst, dann zahlst du so und so viel. Und du musstest, wenn er keine Steuern bezahlt hat für den Ausfall gegenüber der Stadt, mussten dann die Stadträte gerade stehen und all solche Dinge. Also das war nicht nur, ich sag mal, dieser demokratische Anteil, auch das war auch ein handfeste finanzielle Verpflichtung, die man da eingegangen ist. Der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Nordrhein, also ungefähr die Hälfte von Nordrhein-Westfalen, hatte sein Wiedergründungsjubiläum im Jahr 2015, 16, ich weiß nicht mehr genau. Der Landtag NRW hat aus diesem Anlass, diesem Landesverband, einen Festakt im Landtag gespendet. Die Festansprache hat Professor Jürgen Wilhelm gehalten, ehemaliger Ministerpräsident von NRW. Und er und sein, wie soll ich sagen, enger Mitarbeiter, Schreiber, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, mit dem er damals in der Staatskanzlei zusammengearbeitet hat, mit dem zusammen er diese Rede wieder vorbereitet hat für die Laudatio, ist auf diese Zahl 321 gestoßen. Die kannte jeder von uns in Köln auch. Wir haben sie in jeder Führung, also wenn wir jemanden durchgeführt haben, älteste Gemeinde nördlich der Alpen. Nicht vergleichen mit Mailand, Rom, aber auf der anderen Seite älteste erwähnte Gemeinde. Und Sie haben recht, zu der Zeit gab es noch keine Christen in Köln, sondern nur die Juden. Und wir haben dann diese Jahreszahl natürlich, ist ja nochmal immer erwähnt. Und dann meldete sich Professor Rüttgers bei mir und sagte, hör mal, das ist doch jetzt 1700 Jahre. Und ich habe immer gesagt, der kann Mathematik, der Mann. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass also im Jahr 2021 das 1700 Jahre sind. Und dann haben wir uns zu dritt hingesetzt und haben überlegt, oder hat Professor Rüttgers mich gefragt, was könntest du dir denn vorstellen, was sind denn Ideen oder Anliegen für so ein Festjahr oder für eine Feierstunde, was auch immer. Und dann haben wir gesagt, oder habe ich geantwortet, diese Basis, das christlich-jüdische Fundament, lass uns doch mal aufzeigen, was das ist, beziehungsweise, und das Zweite, einfach mal ganz natürlich jüdisches Leben darstellen und nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger Shoah, Shoah, Shoah. Ich bin Kind von Überlebenden der Shoah, ich kann keinen Schlussstrich ziehen, ich will keinen Schlussstrich ziehen. Aber dass man nur damit hantiert oder arbeitet, ist etwas, was ich ablehne. Judentum hat so viel mehr zu bieten als nur die Erinnerung an die Shoah. Und aus dieser Erkenntnis heraus haben wir dann noch überlegt, ja, ist das etwas, was nur in Köln zu feiern ist? Machen wir es NRW-weit? Gehen wir auf Bundesebene? Und wir haben uns dann letztendlich für die Bundesebene entschieden, auch unter Vorlage des Lutherjahres. Haben gesagt, na, so groß brauchen wir es nicht zu machen. Aber das war doch schon eine ganz schöne Geschichte. Das wäre doch was. Und da muss man sagen, als wir dann in Berlin vorstellig geworden sind beim Bundestag bezüglich der Gelder, so wie das die Juden immer machen, kommen auf den letzten Drücker, ich sag mal 4 oder 5 Tage vor der Bereinigungssitzung und kommen und sagen, wir haben da eine tolle Idee, aber wir brauchen dafür mal ein paar Millionchen, damit wir da Aktivitäten finanzieren können. Und so ist das gekommen. Also der Bundestag hat wirklich dieses Geld zur Verfügung gestellt, hat uns sehr wohlwollend mit den Euros bedacht. Und so sind diese rund 400, 500, wie soll ich sagen, subventionierten Veranstaltungen zustande gekommen. Also wo wir einem Verein, einer örtlichen Kirchengemeinde, ich weiß nicht, 1500 Euro zur Verfügung gestellt haben, bis hin, dass wir natürlich auch Projekte, wie soll ich sagen, Orchester aus Israel gebracht und so, die an die 100.000 gekostet haben. All solche Dinge haben wir finanziert, konnten wir dann durch Entscheidung einer Jury, Überprüfung durch das Bundesministerium des Innern und so. Aber wir haben also wirklich, ich glaube, eine Vielzahl von Veranstaltungen finanzieren können. Aber das Wesentlichste und so gesehen das Beste an diesem Fest ja ist, dass Organisationen sich, ja, wie soll ich sagen, auf dieses Fest ja fast gestürzt haben und Veranstaltungen angeboten haben, die völlig ohne unsere Finanzierung ausgekommen sind. Also ich erinnere mich an einen Antrag einer Grundschule, da ging es um eine Figur, da sollte eine Figur aufgestellt werden. Der Künstler hat gesagt, macht super Sonderpreis, kostet das und das. Also das Holen, das Bringen und so weiter, machen alles die Eltern, kostet kein Pfennig, aber die reine Skulptur, die muss mit einem ideellen Wert bezahlt werden. Solche Dinge. Die Rotarier haben Dinge gemacht, die brauchten kein Geld von uns. Kirchengemeinden, manche haben gesagt, ja, wir brauchen oder wir könnten gebrauchen. Also Dinge, die da zustande gekommen sind, das ist sowas von unwahrscheinlich, was für Ideen Menschen haben, um jüdisches Leben darzustellen. Das war wirklich fantastisch, wirklich fantastisch. Insofern glaube ich, dass dieses sogenannte Festjahr ein großer Erfolg war. Aber man sollte vielleicht noch eins erwähnen. Natürlich gab es am Anfang aus der jüdischen Gemeinschaft heraus, ja, ist das ein Festjahr oder ist das ein Gedenkjahr? Können wir diese 1700 Jahre ohne Gedenken an die Pogrome, die da stattgefunden haben, können wir das alles so einfach machen? Und dann haben wir gesagt, na gut, wir feiern ja nicht im klassischen Sinne. Und wir haben uns dann auf diesen Begriff Festjahr geeinigt. Und ich glaube, das war eine gute Wahl. Und ich glaube vor allen Dingen, dass, ich sage nochmal, mit diesen an die 1000 oder 1400, wie viel das da waren, insgesamt Veranstaltungen, die stattgefunden haben, das war ein Riesenerfolg. Das hat sich wirklich bezahlt gemacht, was man an Geld reingesteckt hat. Aber auch vor allen Dingen die ganzen Events, die stattgefunden haben, ohne Geld, ohne eigentliche Förderung. Die Überprüfbarkeit ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt. Das ist eine Geschichte, die arg teuer ist. Also was wir jetzt haben, wo wir jetzt drangehen oder was jetzt geschehen wird, und dann hoffe ich, in, ich sag mal, 1 bis 2 Jahren haben wir das dann auch wirklich schriftlich in unseren Händen. Wir werden eine Evaluation des NRW-Anteils machen. Also der Bund mit den Sparmaßnahmen sah sich nicht wirklich in der Lage, die teure Evaluation über die gesamten Projekte zu finanzieren. Das hätte auch arg lang gedauert, weil sogar einfach von der Anzahl. Also NRW hat sich dazu bereit erklärt, aber es wird dann die Einschränkung haben, dass es um die NRW-Projekte geht. Aber ich glaube, wenn man dann abstrahiert von NRW auf die anderen Bundesländern, wird das auch funktionieren. Insofern im Moment die Überprüfbarkeit kann ich nicht wirklich beantworten. Wir wollen das aber gerne wissen. Wir werden es, ich sage noch mal, in 1-2 Jahren wissen. Es hat bis vor wenigen Wochen gedauert, bis wir wirklich mit NRW so weit waren, dass die gesagt haben, wir finanzieren es.
Im Endeffekt kann man ja sagen, dass Menschen, die mit diesem Thema zu tun hatten, heute die Situation mit diesem Krieg und den Emotionen, die da stattfinden in Richtung Nahost, vielleicht auch besser umgehen, als wenn sie das nicht getan hätten. Obwohl das jetzt schwer nachmessbar ist.
Ich drücke das immer noch etwas, ja, fast drastischer aus. Ich sage immer, die beste Methode, jemand zu imprägnieren, zu impfen, damit er nicht zum Antisemiten wird, ist, dass er einen Juden kennenlernt. So, und wenn, sei es nur auf so einer Veranstaltung. Insofern, wenn er das mal besucht hat, dann ist das etwas, was, glaube ich, ich will nicht sagen, dass der nicht doch irgendwann zum Antisemiten werden kann, aber prinzipiell würde ich sagen, dass dort ist der Prozess viel schwieriger als bei jemandem, der noch nie mit einer jüdischen Einrichtung, mit einem jüdischen Event oder mit einem jüdischen Menschen Kontakt hatte.
Jetzt noch mal ein kleiner Schwenk zur Wirtschaft. Sie sagten, Ihre Firma hatte zu tun mit dem mit Israel. Sie haben da, nein, aber es waren halt Menschen mit Kindern, deren Namen jüdisch klingen. Okay.
Der Partner stammt ursprünglich aus Israel, das ist richtig.
Okay, aber Sie haben nicht direkt, also die haben ja in Israel selbst genug Software, ne? Also das ist jetzt, da kommt auch meine Frage, Sie haben dem Handelsblatt ein Interview gegeben, in dem es hauptsächlich um Wirtschaftsbeziehungen ging und da auch die Frage auftauchte, wie wird es weitergehen, was ist jetzt aktuell der Stand, nachdem dieser Krieg das Land ja auch lähmt, 300.000 Reservisten, die der Wirtschaft fehlen. Und ergänzt werden die teilweise durch Helfer aus dem Ausland, aber das ist nicht wirklich ein Ersatz, sondern die machen jetzt, sagen wir mal so, erhalten die Landwirtschaft oder andere lebenswichtige Dinge. Ich habe das gesehen, aus USA sind welche gekommen. Aber wenn Sie die Situation aktuell sehen und vielleicht haben Sie auch einen kleinen Ausblick, wie es nach dem Ende des hoffentlich bald zu Ende gehenden Konflikts dann weitergeht.
Schauen Sie, ich glaube, der Mechanismus ist relativ simpel zu beschreiben. 300.000 bis 400.000 junge Menschen sind eingezogen worden. Die sind aus ihren Jobs weg. Wenn Sie sich also anschauen, ich nenne das nur als Beispiel, Tourismus. Das heißt, die ganzen Firmen, die sich zum Beispiel mit Gruppenreisen beschäftigt haben, und für diese Gruppen Touren durch Israel organisiert haben, inklusive des Flugs von Chicago, von Frankfurt, von Paris nach Tel Aviv. All diese Firmen sind, tot. Ich habe 2 im engeren Bekanntenkreis, die haben relativ am 8., 9., 10. haben die Kündigung bekommen, die Firma ist zu, weil außer, sage ich mal, wenigen jüdischen Menschen, wer reist denn im Moment nach Israel? Ja, also ich sage nochmal, der Tourismus liegt komplett da nieder. Da tut sich überhaupt nichts. Ähnlich haben sie es im EDV-Bereich, berühmte Schmiede für Software in Herzliya und wo auch immer. Da fehlt, die ganzen jungen Menschen sind noch eingezogen. Sie haben keine Programmierer mehr, sie haben keine Leiter des Projektes mehr. statt, wie soll ich sagen, eine Softwarestruktur festzulegen, wird heute, ich hätte beinahe gesagt, die Invasionsstruktur festgelegt oder wie stürme ich in dieses Haus und all solche Dinge. Ja. Aber das ist tachless, das sehen die Leute nicht. Das ist denen auch schwer zu vermitteln. Insofern habe ich gesagt, also die Wirtschaft ist das, was immer bei so einem Krieg am meisten zu knabbern hat. Da wir nicht davon ausgehen können, wie bei den meisten anderen Kriegen in der Vergangenheit, dass nach einer absehbaren Zeit zu Ende ist. Die Dauer des Krieges ist schwer vorhersagbar, anders als bei den vorherigen Kriegen. Selbst mit dem Einmarschieren in Gaza oder Herausgehen aus Gaza, die anderen Kriege waren relativ absehbar. Noch eine Woche, noch drei Tage oder so etwas. Diese Geschichte hier, wenn wir uns anschauen, meine persönliche Meinung, da ist dieser Nordteil abgetrennt worden. Ich behaupte mal, relativ oberhalb ist die Armee schon der Herrscher. Aber durch diese Kanäle unterhalb der Erde kommt es immer wieder, dass Kämpfer der Hamas da auf einmal auf dem Oberirdischen auftauchen und die Angehörigen der Armee in Schießereien verwickelt. Das wird noch lange dauern, bis man alle Tunnel, ja, wie soll ich sagen, gesichtet, gesperrt, gesichert hat. Insofern sage ich, bis man sich dann an den Südteil von Gaza ranmacht und der dann wahrscheinlich noch viel schwieriger ist, wie soll ich das nennen, zu untersuchen, da wo 1,7 oder 2 Millionen Flüchtlinge auf einmal zusätzlich drin leben. Das wird eine verdammt schwere Aufgabe. Das wird eine Aufgabe bis weit nach 2024 hinein, glaube ich persönlich.
Ja, also die Wirtschaft wird es verkraften müssen, jetzt erstmal diesen Verlust an Arbeitskräften, ja, vorläufig. Und zum anderen auch Investoren springen ab und Tourismus liegt brach. Also das ist natürlich keine schöne Perspektive.
Nein, es ist eine furchtbare Perspektive. Nur welcher Investor sagt denn jetzt noch, ich investiere in irgendeine Software, die mir höchst interessant erscheint, oder ich habe die Absicht, wie soll ich sagen, die Software, wenn sie noch das und das beinhaltet, dann kaufe ich sie komplett. Es ist niemand da, der sie fertigstellen kann. Es ist niemand da, der sie wirklich nach den Wünschen des Käufers umgestalten kann. Insofern, das wird noch ein ganz großes Problem für den Staat Israel, in meinen Augen.
Sie sind 1954 in New York City geboren worden. Ihre Eltern waren Holocaust-Überlebende, sind mit Ihnen und Ihrer Schwester, die älter ist als Sie, nach New York ausgewandert. Sie sind in New York geboren, die Schwester auch?
Nein.
Die war schon da, genau.
Die Schwester ist in Wolfratshausen, die P-Camp geboren.
Ach ja.
47, ist 7 Jahre älter. Und 48, 49 haben die Eltern entschieden, sind dann gegangen, rüber nach Amerika, waren dort nicht glücklich. Und eine der wenigen Fälle, gibt nicht viele von diesen Familien, die, nachdem sie einmal emigriert sind in die Vereinigten Staaten, entschieden haben, sie gehen wieder zurück nach Europa.
Und Sie haben dann hier auch studiert, Chemie, und 84 eine Ausbildung noch drangehängt als Programmierer. Und Sie sind seit 81 mit Ihrer Frau verheiratet, Kola Kavot, und haben 2 Kinder. Und wie viele Enkelkinder?
4.
Gratuliere.
Danke.
Jetzt aber die heikle Frage, ist man als geborener Amerikaner weniger Deutscher, mehr Jude, Kosmopolit?
Also ich glaube, zwei Geschichten sind da letztendlich prägend gewesen. Ich war 19, als meine Mutter mich nach Düsseldorf an das amerikanische Konsulat geschickt hat. Ich soll die Pässe von meinen Eltern, wie soll ich sagen, verlängern. Also die hatten ein Visum im alten Pass, haben jetzt einen neuen bekommen. Da muss man hin, dann wird das umgestempelt, das geht relativ rasch und problemlos. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich mal meinen amerikanischen Pass, der abgelaufen war oder auch kurz vorher abgelaufen, dann nehme ich den mit und verlängere den. Jetzt ist das als 18-Jähriger nicht so ganz einfach. Da muss man sich nämlich auch mit dem Wehrdienst auseinandersetzen. Aber ich hatte doch keine Lust, in Amerika zum Militär zu gehen. Naja, also habe ich angerufen, habe gefragt, was muss ich denn alles mitbringen? Hat die mir das erklärt? Aber die gute Dame am Telefon hat mir nicht erklärt, kommen Sie bloß nicht morgen. Morgen ist Washingtons Geburtstag, da ist das Konsulat zu. Natürlich bin ich am nächsten Tag gefahren, habe das Auto unten am Rhein geparkt, stehe an der Kreuzung, gehe bei Grün über die Ampel. Es kommt ein Polizist aus der Seitenstraße. Dieses Eckgebäude ist das Oberlandesgericht Düsseldorf. Und dann geht er an mir vorbei, kommt zurück. Wo wollen Sie denn hin? Ich so, Konsulat. Aha, was wollen Sie da? Hier Visum, Pässe, meinen Pass. Ja, zeigen Sie mal. Und Sie sind Amerikaner, ja? Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung? Ich eine Aufenthaltsgenehmigung? Ich habe keine Ahnung, noch nie gehabt. Sie sind illegal hier, Sie sind vorläufig festgenommen.
Nein.
Also die Geschichte hat 3 Stunden gedauert. Ich bin auf ein Polizeirevier gebracht worden und. Und letztendlich stellte sich dann raus, das hat die am Anfang auch noch zusätzlich misstrauischer gemacht, dass ich am Tag gekommen bin, wo das Konsulat geschlossen ist. Ich kann die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht verlieren. Ich habe den Pass seitdem nie wieder verlängert. Das ist die eine Begebenheit, die mich geprägt hat. Die zweite, die auch so ein bisschen in diesen Richtung von dem Orden geht, weil dann wird Ihnen auf einmal was vor Augen geführt. Dann sitzen Sie also mit Ihrem Sohn, 6, 7 Jahre alt, und dem Großvater und sitzen vor der Glotze und gucken sich ein Spiel der Nationalmannschaft an. Und Opa fragt Enkel, sag mal, für wen bist du denn? Für Deutschland. Und der Opa guckt ihn fast entsetzt an. Er hat selber immer alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft geguckt. Aber zu sagen, ich bin für Deutschland, das wäre ihm nie über die Lippen gekommen. Ja, und dann habe ich mir damals gedacht, also das musst du dir jetzt nochmal richtig überlegen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, also ich bin ein Deutscher, ich bin hier groß geworden. Und das war dann auch mitentscheidender. Also war ich noch lange nicht am Bundesverdienstkreuz oder so. Aber das war so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, also du bist ein Deutscher.
Das war jetzt der Vorläufer für meine nächste Frage, weil ich fragen wollte, werden Sie in Deutschland bleiben und würden Sie Deutschland Ihre Heimat nennen? Das haben Sie ja sozusagen gerade beantwortet. Dazu habe ich auch ein Zitat aus Ihrem Video, das Sie zum Projekt 2021 aufgenommen haben. Da waren ja wohl mehrere Protagonisten, also auf jeden Fall habe ich ihr es gefunden, in dem Sie die Situation schildern, wie Sie als Kind mit offenen Türen leben konnten, also in der jüdischen Gemeinde. Und wie das heute ist, dass da überall vor jüdischen Einrichtungen Polizisten und Polizeiautos stehen müssen. Und da haben Sie einen Appell gemacht, lasst uns den Zustand offener Türen in unserem Haus, in eurem Haus, gemeinschaftlich versuchen zu erreichen. Also das ist meine letzte Frage. Wie sehen Sie das heute? Wie sieht die Zukunft der Juden in Deutschland aus?
Also bei Führungen oder wenn es in Gesprächen um Sicherheitsfragen geht und dort Menschen sind, die ich, wie soll ich sagen, neu kennengelernt habe oder die mich nicht so sehr kennen, dann erzähle ich immer und sage, also mit 2021 gehörte ich zu dem Kreis junger Menschen, junger Männer in Köln, die diese Sicherheit ursprünglich mal geschaffen haben. Ehrenamtlich, da hat man sich Freitagabend, Samstag früh vor den Gottesdiensten hingestellt. Den kannten wir, sie kannten wir nicht, was willst du hier? Ja, etwas übertrieben ausgedrückt, aber das ist das, was wir gemacht haben. Das hat man versucht, immer weiter auszubauen, auch zu professionalisieren und so. Heute ist das wirklich eine absolut professionelle Geschichte geworden. Und es ist auch so umfangreich, das kann kein ehrenamtlicher Dienst mehr leisten. Und ich habe immer dazu gesagt, also ich habe damals geglaubt, wenn du mal heiratest, dann ist das vorbei, dann gibt's das nicht mehr. Dann habe ich meine Frau geheiratet, gab's immer noch. Dann habe ich gesagt, na gut, also irgendwann kriegen wir ja mal Kinder, dann wird es zu Ende sein. Dann haben wir zwei Kinder bekommen und es war immer noch nicht vorbei. Heute drücke ich es abkürzend ab und sage, ich habe Enkelkinder. Ich glaube nicht mehr daran, dass ich es noch erleben werde, dass die Polizeiautos vor den Synagogen, vor den Gemeindezentren weg sind. Ich glaube daran, dass das noch lange, lange so sein wird. In dem Zusammenhang, im Oslo-Prozess, da habe ich auch noch mal kurz geglaubt, das könnte jetzt vorbei sein. Als dieser, wie soll ich sagen, Vertrag geschlossen wurde. Und
zwischen Arafat und damals
Rabin Peres. Ja, Peres. Dann habe ich in dem jährlich anstehenden Generalgespräch mit dem örtlichen Polizeipräsidenten gesagt, naja, jetzt können wir ja bald die Schleusen und alles abbauen und dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann haben die gesagt, Herr Lehrer, geben Sie sich keinem Trugschluss hin. Wir haben noch zu viele, auch rechte Antisemiten in unserem Land. Sie werden noch lange mit dieser Schleuse leben müssen. Also wenn Sie uns fragen, werden die nicht abgebaut. Und damit war dieses kurze Strohfeuer, was ich mal hatte, dass es da verschwinden könnte, auch das war dann schnell gegessen.
Das ist zwar ein etwas pessimistischer Ausblick, aber ich denke, er ist realistisch. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr inhaltsreich und auch sehr persönlich. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Danke für die ganze Mühe.
Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.